Wirklichkeit oder Wahrnehmung, Fakten oder alternative Fakten, das ist der Gegensatz, mit dem heute Politik gemacht wird und Wahlen gewonnen oder verloren werden. Ein anschauliches Beispiel dafür lieferte das erste und wohl einzige Duell zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Es hat weitreichende Folgen, wer am Ende ins Weiße Haus einzieht, nicht nur für die USA. Nach dem TV-Duell Trump oder Harris, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
In Springfield essen die Leute die Hunde. Die Leute, die da reingekommen, die essen Hunde und Katzen.
Also das ist wirklich extrem. Wissen Sie, ich glaube, das ist einer der Gründe, weswegen ich in diesem Wahlkampf von 200 Republikanerinnen und Republikanern unterstützt werde.
Der Bürgermeister von Springfield, Ohio, legt allergrößten Wert auf die Feststellung, dass haitianische Flüchtlinge in seiner Stadt weder Hunde noch Katzen verspeist hätten, was Donald Trump nicht davon abgehalten hat, genau dies zu behaupten. Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Geldhaft ist bei uns, aus den USA stammende Entertainerin, Moderatorin und Autorin. Zugeschaltet aus Washington ist Ines Pohl, Leiterin des Studios der Deutschen Welle in der US-Hauptstadt. Mircea Konieczny ist Europa-Chefkorrespondent des Politikmagazins Politico. Und ihr Dienstsitz ist Berlin. Und Boris Fuhrmann ist Professor für Politikwissenschaft am Bard College, hier ebenfalls in Berlin. Frau Pohl, 90 Minuten hatten jetzt Donald Trump und Kamala Harris Zeit, um gegeneinander auszuteilen. Wurde denn die Debatte in den USA aufgenommen? Wie wird jetzt über dieses Duell am Tag danach diskutiert?
Zum einen hatte die Debatte hier eine unglaublich große Aufmerksamkeit, auch schon im Vorfeld. Viele haben gesagt, sie wird eine ganz wichtige Rolle spielen in den kommenden Wochen, zulaufend auf den Wahltag und vielleicht sogar wahlentscheidend sein. Die meisten Kommentatorinnen und Kommentatoren, sowohl konservative als auch eher liberale, sind sich einig, dass Kamala Harris diese Debatte, diesen Schlagabtausch gewonnen hat. Aber das ist natürlich sozusagen die politische Draufsicht, wenn man mit Unterstützern und Unterstützern von Donald Trump spricht, sieht es natürlich sofort ganz anders aus. Die bleiben treu bei ihm stehen. Also die politische Debatte hat sich zugunsten, die professionelle, sollte ich sagen, politische Debatte hat sich zugunsten Kamala Harris sicher verändert durch dieses Duell. Aber ob sich das dann wirklich auch am Wahltag so widerspiegeln wird, da müssen wir echt noch abwarten.
Vielleicht noch eine kurze Nachfrage. Es gab ja noch eine After-Show-Party. Taylor Swift, die wir hier nicht mehr vorstellen müssen, hat ja mit ihren 283 Millionen Followern gesagt, sie unterstützt jetzt Kamala Harris, hat ein Foto gepostet in Social Media als kinderlose Katzenfrau verkleidet, spielt ja an auf den Vizepräsidentschaftskandidaten der Republikaner. Kann das auch einen Ausschlag geben? Welche Rolle spielt das?
Ja, das wird vor allen Dingen eine Rolle bei den jüngeren Wählerinnen und Wählern spielen, sie zu motivieren, wählen zu gehen. Ich glaube, man darf schon sagen, dass die meisten der Anhänger von Taylor Swift eher in die Richtung der Demokraten, der Demokratischen Partei, also insofern in Richtung Kamala Harris tendieren. Aber viele sind einfach so disconnected, so weit entfernt vom politischen Geschehen, dass die Gefahr besteht aus der Sicht der Demokraten, dass sie eben gar nicht wählen gehen. Und deswegen ist diese Wahlempfehlung von Taylor Swift sicher wichtig und auch jetzt zu dem Zeitpunkt, weil es, glaube ich, wichtig für unser deutsches Publikum zu wissen, dass die Briefwahl, würde man in Deutschland sagen, schon am 15. September beginnt in wichtigen Staaten. Also es kam zu einem wichtigen Moment und natürlich nach dieser Debatte auch mit einem ordentlichen Knall.
Geldhaft. Gott sei Dank sind offenbar alle Hunde und Katzen in Springfield, Ohio am Leben.
Ja.
Und wurden nicht von haitianischen Flüchtlingen verspeist. Solche skurrilen Aussagen, werden die den Wahlkampf prägen oder wie prägen sie den Wahlkampf?
Ich glaube, das ist nicht unerwartet von Trump. Das war eigentlich für Trump etwas milder
finde ich. Ich finde, ich habe das Gefühl, er war ein bisschen ruhig gestellt gestern, wie ein Hund, wenn man ihn in ein Flugzeug mitnehmen muss. So, er war ein bisschen, ich fand ihn ein bisschen ruhiger oder langsamer. Vergessen wir nicht, dass wir lachen darüber in fast jeder Sendung, die ich heute gesehen habe, kommt dieser Clip, in dieser Zitat. Es ist rassistisch am Ende. Oder das ist ganz klar ein rassistischer Trope. Die Einwanderer, diese aus Haiti, sind anders, die sind böse. Und die würden sogar ihre Haustiere fressen. Aber, es ist so, bam, das ist auch, es ist witzig, aber darunter ist ein relativ klar rassistischer.
Hat er sich das selbst ausgedacht? Ich meine, Sie müssen als Comedian ja auch öfters mal skurrile Dinge sich ausdenken. Kommt das von Trump selbst?
Wir wissen nicht, wo fängt Donald Trumps Gehirn an oder Gedanken an und wo ist ein Comedy-Nummer. Man weiß nicht, was der Unterschied ist. Ich glaube, er sagt, er hat das im Fernsehen gesehen. Ich glaube, das war auf ein paar sehr extrem rechte Social-Media-Sites auch einfach diese rassistische Meinung zu geben in die Welt. Und was ist wahr, was ist Fake News und was ist News? Es bringt alle, es ist so ganz kompakt wie ein kleiner Donald Trump Espresso mit allen Themen, dass seine Folge, seine Magerleute, weil ich habe das Gefühl, das war ein großer Unterschied, das wir gestern gesehen haben. Kamala Harris hat probiert, vielleicht die liberale Republikaner oder die konservative Demokraten reinzubringen. Und Trump, das war egal, ich gehe zu meinen Magerleuten, his greatest hits. Was ist wie ein Konzert zu gehen, zu einem Popstar, zu Taylor Swift, und wir möchten, dass sie Shake It Off
singt. Auf diese greatest hits, Herr Fuhrmann, scheint sich ja jetzt Kamala Harris auch eingestellt zu haben, dass sie reagiert auch mit ihrer Körpersprache gerade auf diese skurrilen Dinge. Das wirkt ja durchaus cool und souverän. Sie lässt sich da offensichtlich jetzt auch nicht mehr überrumpeln oder einschüchtern. Kann man damit bei Wählern in den USA punkten?
Es spielt eine Rolle unter verschiedenen Dingen, die da wichtig sind. Ich glaube, so eine TV-Debatte, natürlich ist sie wichtig, auch gerade, weil es, wie Sie sagten, die vermutlich letzte sein wird. Sie ist spät ins Rennen eingestiegen. Sie hatte nicht viel Möglichkeit, sich selbst zu präsentieren bis hierher. Aber es ist selten, dass Debatten, das Gegenteil beweist die Regel oder zeigt, dass es eine gewisse Regelmäßigkeit gibt. Selten Debatten, die ganz wahlentscheidend sind. Wir haben gesehen, Bidens letzte Debatte war natürlich sehr wichtig. Es gibt die Nixon-Kennedy-Debatte in 1960, wo Kennedy viel jünger wirkte und Nixon alt und müde. Und dann gibt es verschiedene andere Momente. Aber an und für sich, glaube ich, haben wir keinen radikalen Patzer gesehen. Klar, die Körperhaltung zählt, die Art und Weise, wie sie sich präsentiert, wie souverän sie ist. Sie wird die überzeugen, die sie ohnehin schon überzeugt hat. Die Frage ist natürlich, wie viele der moderaten Wählerinnen und Wähler sie dann auf ihre Seite bringen kann und die dann auch tatsächlich ihr Kreuz hinmachen.
Nochmal die Frage, Matthew Kanitschnik, wer hat das TV-Duell für sich entschieden oder kann man das nicht einfach so beantworten?
Ja, ich denke schon. Also objektiv gesehen hat Harris sich deutlich behaupten können, weil Trump ganz einfach zu undiszipliniert war. Hat man immer wieder gesehen, wie sie Fallen für ihn ausgelegt hat, und er ist ja jedes Mal hineingetappt, obwohl er natürlich wusste, was sie macht, aber er kann sich ganz einfach nicht beherrschen. Und deswegen ist es ihr gelungen, den harten Fragen der Moderatoren zu entkommen. Das war natürlich ein Riesensieg für sie, weil es gäbe schon einige Punkte, wo er sie aufs Glatteis hätte führen können. Und das ist ihm ganz einfach nicht gelungen, weil er eben zu emotional auf ihre Provokationen reagiert.
Könnte es denn sein, dass im Wahlkampf auch Inhalte noch eine Rolle spielen werden?
Das bezweifle ich, ja. Also es geht ja eher um das Image, das man ausstrahlt. Sie hat ja es auch vermieden, wirklich ins Detail zu gehen. Man hat sie wiederholt gefragt, warum haben sie ihre Positionen wiederholt geändert, wo es ja um Themen wie Migration geht oder um Fracking in Pennsylvania, ein Thema, das dort sehr wichtig ist. Und sie hat es, glaube ich, ziemlich souverän zur Seite geschoben und über was anderes geredet und dann gleichzeitig Trump wieder einmal provoziert und getriggert. Und er ist ja jedes Mal ja draufgestiegen.
Herr Vormann, es ist ja so, dass in den beiden Themen, die offenbar den Wählern am wichtigsten scheinen, Einwanderung und Wirtschaft, bei den Kompetenzzuweisungen nach den Umfragen, die ich gesehen habe, ja Trump ziemlich weit vorne liegt, vor Harris. Spielt das dann jetzt, die Frage ist ja, welche Rolle spielt das nicht nur der Show-Auftritt im Fernsehen, sondern eben auch das, was man dann zu bieten hat?
Klar, und das ist eine Sache, die auch damit zusammenhängt, dass es natürlich eine riesen Inflation gab in den letzten 3-4 Jahren, mit Covid bedingt, mit dem Ukraine-Krieg bedingt. Und das ist natürlich ein Problem für Kamala Harris. Sie versucht, sich da frei zu schwimmen und auch zu sagen, sie ist die neue Kandidatin. Aber es haftet ihr natürlich auch an als Vizepräsidentin unter Biden. Also genau, Lebenshaltungskosten sind ein ganz zentrales Thema. Darauf wird Trump auch in den nächsten Wochen immer wieder eingehen. Und die Frage der Migration, die auch in Deutschland natürlich hohe Wellen schlägt. Wobei Kamala Harris dann auch immer kontert und sagt, es ist Trump, der eigentlich diese Border Bill unmöglich gemacht hat, weil er das für nicht opportun für seinen eigenen Wahlkampf gehalten hat.
Haben wir denn gestern inhaltlich was Neues erfahren im Duell von einem der beiden oder auch von beiden?
Ich glaube, ich habe oft gedacht über diese Debatte von Nixon und Kennedy. Ich glaube, das war mehr so ein, klar, es ist ein Show. Ich weiß nicht, ob wir neuer Inhalt gehabt hat, aber der war natürlich ein sehr visueller Punkt, dass Kamala Harris ist jünger. Sie ist jünger, sie ist vitaler, sie ist sportiver, sie ist schöner, sie ist telegener und sie spricht einfach auch besser. Ich weiß nicht, ob wir Trump anders gesehen haben. Ich finde, er wirkt ein bisschen müder. Oder enttäuscht, dass Biden nicht mehr da ist. Ich habe das Gefühl, er vermisst Joe Biden. I don't know.
Wir sehen ihn ja als Hund mit Flugangst gerade bezeichnet.
Ja, er vermisst sein Herrchen oder etwas. Ich weiß nicht. Ich finde, das ist, was wir gesehen haben, im Inhalt haben wir nicht gesehen. Ich frage mich selbst, bin ich wirklich zu deutsch geworden? Ich möchte ein bisschen mehr Inhalt da. Aber ich glaube, vielleicht das war auch nicht der Plattform dafür. Es würde mich freuen, wenn Kamala Harris ein bisschen mehr öffentlich wird. Sie hat eine Interview mit CNN gehabt letzte Woche. Und es war auch ein bisschen lahm. Manchmal, ich möchte einfach nicht dieser getrainte, gecoachte Auftritt sehen. Etwas mit ein bisschen mehr Chakas, ein bisschen mehr Seele, ein bisschen mehr.
Das ist ein gutes Stichwort, Ines Pohl. Es gibt ja eine Umfrage in den USA, dass 95% der Amerikaner wissen, was sie von Trump zu halten und zu erwarten haben. Das sagen über Kamala Harris aber nur 71%. Das könnte ja ein gewisses Defizit sein. Was mache ich als Präsidentin? Was kann ich der Bevölkerung bieten? Die will das natürlich auch vorher vor der Wahlentscheidung wissen. Hat das gestrige Duell diesen Gap, also diese Lücke zwischen Trumps und Harris' Bekanntheit etwas schließen können?
Also Kamala Harris hat ganz bestimmt die Plattform sehr geschickt genutzt. Das haben ja ihre Gäste auch schon in verschiedenen Punkten angesprochen, um sich zu präsentieren als eine Frau, die wirklich auch bestimmend und stark auftreten kann. Es ist für Frauen nicht immer einfach, ne? Aber die Art und Weise, wie sie die Bühne betrat, fast hinter Donald Trumps Pult ging, um ihm die Hand zu reichen, ihm, der sich ja weigert, zum Beispiel Joe Biden, die Hand zu schütteln, damit hat sie sofort sozusagen die Bühne für sich vereinnahmt und es konnte sie den ganzen Abend mehr oder weniger nach sicher einer Anfangsphase, wo sie doch sehr nervös war, auch durchziehen. Also sie konnte sich präsentieren als jemand, die weiß, wovon sie spricht, die Pläne hat. Sie hat ganz konkret Donald Trump gefragt, die Moderatorinnen haben das dann auch gemacht, ob er denn Pläne hat. Da wurde er, hat er nur sehr ausweichend geantwortet. Die Frage ist natürlich, reicht das aus, um diese 200.000 oder so unentschiedenen Wähler zu gewinnen, die wichtig sind, um diese Wahlen zu gewinnen? Ich glaube, das kann man gar nicht oft genug erklären. Dieses US-amerikanische Wahlsystem ist ganz anders als das deutsche Wahlsystem. Es kommt am Ende wirklich auf nur wenige Zehntausende Stimmen an und darauf stürzen sich jetzt natürlich alle. Ich würde einen Gedanken aufgreifen von Geldhaft. Donald Trump wirkt müde und er wiederholt, was er gesagt hat. Es stimmt, ich war auch bei dem Wahlkampf dabei, als er gegen Hillary Clinton gewonnen hat. Da war er neu. war es manchmal fast noch ein bisschen lustig, wie wenig er sich an Regeln hielt, wie sehr anders er war, wie sehr er sich abgesetzt hat, auch von dem Politiksprech. Aber da scheint mir jetzt langsam so ein Ermüdungsbruch zu kommen. Und es ist auch, was ich wahrnehme, wenn ich zu politischen Veranstaltungen gehe. Die Leute werden langsam auch ein bisschen gelangweilt von seinen Schreckensszenarien, von seinen ewigen Übertreibungen. Wir werden mal sehen, ob die kommenden 60 oder so Tage reichen, dass sich da noch was verändert. Aber meiner Meinung nach hat er seine Attitüde ausgereizt. Ich glaube, er kommt jetzt auch allmählich an ein Ende, dass es nicht mehr reicht, um Menschen hier in den USA zu überzeugen.
Da gab es ja vor 8 Jahren beim Wahlkampf Hillary Clinton gegen Donald Trump eine Szene nach einem Duell. Hat er sie so gönnerhaft in den Arm genommen, wenn ich mich da richtig erinnere. Diese Form der Körpersprache, der Souveränität beherrscht Kamala Harris offenbar besser.
Das war eine große Geste, als sie zu ihm gegangen ist. Und auch mit einer Freundlichkeit. Und das war natürlich vorher, die haben nie vorher einander kennengelernt. Was ich war, das wäre perplex darüber. Aber ich fand, das war mit einer sportiven Freundlichkeit. Und ja, ich glaube, er war ein bisschen baff. Ich denke immer, diese ganze Show auch, wir vergessen nicht, dass Donald Trump hier in Deutschland, wir denken immer, er ist ein Immobilienmogul, aber er war ein Reality-TV-Star. Er spielt ein Immobilienmogul und er hat das lange sehr gut gespielt.
Mit einer guten Gage dafür dann.
Eine gute Gage dafür, aber in 21 Staffeln. Das ist eine lange Zeit, lange, lange Zeit. Und die Leute, die ihn folgen und ihn lustig finden, die sind irgendwie, es ist ein bisschen wie Fans von einer alten Fernsehshow, das nicht mehr die Umf hat, nicht mehr, es reizt nicht mehr, außer die ganz, ganz Hardcore-Leute, die ihn nie, die Hardcore-Fans sozusagen.
Und seine Strategie ist natürlich ausgelegt darauf, immer weiter eskalieren zu müssen. Mhm. Und 2016 war er der Neuankömmling, der sagen konnte, ich trockne den Sumpf aus, ich bin hier gegen die Eliten, ich bin unbestechbar, weil ich so reich bin. Und jetzt, nach 8 Jahren, hat man natürlich diese Geschichten schon mal gehört. Und genau, diese Angstszenarien ziehen irgendwann nicht mehr in demselben Maß. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in der deutschen Presse sehr klar Harris vorne ist oder man Harris vorne sieht. Als ich die Debatte gesehen habe, habe ich das nicht ganz so empfunden. Aber stimmt natürlich, dass die Berichterstattung über die Debatte mindestens genauso wichtig ist wie die Debatte selbst. Aber ich denke, Trump-Wählerinnen, die zum Hardcore, also zum harten Kern seiner Wählerschaft gehören, die wird es ja auch nicht überzeugt haben.
Jetzt wollen wir, dass Geldhaft sich auf jeden Fall deutsch fühlt und gehen mal auf die Inhalte, wenn es da denn welche gab. Ja. Also Kanitschnik, Kamala Harris sprach ja in Sachen Wirtschaftspolitik von der Wirtschaft der Chancen. Das heißt also, dass möglichst alle am amerikanischen Traum, und das ist ja der Inhalt dieses Traumes, auch beteiligt sein sollen. Also alle möglichst viel am Wohlstand beteiligt sein sollen. Während Donald Trump ja das Land skizziert hat, das wirtschaftlich am Boden liegt. Welches Narrativ verfängt da im Moment besser in der Wählerschaft?
Ne, offenbar das von Trump, weil die Wahrnehmung vieler Amerikaner ist, dass die Wirtschaft nicht rund läuft. Wenn wir uns die Daten anschauen, erzählen sie eine andere Geschichte. Und ich glaube, wir in Europa würden uns ja so eine wirtschaftliche Stärke wie die in Amerika wünschen zurzeit. Aber trotzdem, die Wahrnehmung ist die Realität unter den Wählern. Und Harris hat ja sehr wohl gewusst natürlich, dass das ein Schwachpunkt ist, weil das erlebt sie seit ein paar Jahren mit Biden, dass egal was sie versuchen, um den Amerikanern davon zu überzeugen, dass die Wirtschaft eigentlich sehr gut läuft, glaubt ihnen das ja keiner. Und das ist, glaube ich, etwas zu Recht oder nicht, wo Trump behaupten kann, er ist ja ein Meister der Wirtschaftsführung, er stilisiert sich als Wirtschaftsboss, als Milliardär etc. Und wenn er bei diesem Thema geblieben wäre, dann hätte er sie in die Enge treiben können. Das ist ihm aber nicht gelungen. Und der zweite Punkt ist beim Thema Migration genauso. Also das ist ein ziemlicher Schwachpunkt bei den Demokraten angesichts der Krise unter Anführungszeichen an der südlichen Grenze. Und hier hat Harris sich schon wiederholt die hat sie ihre Position mehrfach geändert in den letzten Jahren. Sie wollte 2019, wie sie angetreten ist als Kandidatin für die demokratische Nominierung, einen etwas kulanteren Kurs fahren. Und damals war Bernie Sanders auch Kandidat und alle Kandidaten damals haben versucht, eher links zu tendieren. Und jetzt will sie einen harten Kurs fahren. Und das ist für sie natürlich schwierig, den Menschen zu erklären, warum einmal so, einmal so. Aber Trump hat das ja verabsäumt. Man muss ja dazu sagen, sie hat ja deswegen gewonnen, weil er eben diese Punktsiege nicht gemacht hat, weil es wäre vielleicht seine einzige Möglichkeit gewesen, und ich bin mir nicht sicher, ob es nicht noch ein Duell geben wird, Harris als Kandidatin zu definieren, weil die meisten Amerikaner sagen immer noch, dass sie keine richtige Ahnung von ihr haben, also wofür sie steht und wer sie ist und so weiter. Und weil es die Debatte für sie keine Katastrophe war, unter Anführungszeichen, war es ein Sieg für sie. Weil Sieg, das ist wie ein Zehnkampf, so ein Wahlkampf. Und das heißt, sie kann jetzt weitergehen. Und es ist ja gelungen.
Ines Pohl wiegt das Haupt. Möglicherweise sieht es anders.
Also ich finde, das greift zu kurz zu sagen, nur weil es für Kamala Harris keine Katastrophe war, hat sie gewonnen. Sie hat die Debatte wirklich bestimmt. Ihr ist es immer wieder gelungen, Donald Trump in die Defensive zu drängen. Ihr ist es gelungen, die wichtigen Themen, die für sie sehr wichtig sind, die auch die 200.000 wichtigen Stimmen, von denen ich vorhin gesprochen habe, möglicherweise in ihr Camp ziehen werden. Das hat sie brillant ausgebreitet. Die Art und Weise, wie sie über Abtreibungsrechte gesprochen hat. Das war wirklich ein ganz, ganz starker Moment in dieser Debatte. Da war Stille in den Watchpartys. Wir waren bei verschiedenen Watchpartys auf beiden Seiten. Also ich glaube, es springt zu kurz zu sagen, nur weil sie nicht versagt hat, hat sie gewonnen. Sie hatte ein paar ganz, ganz brillante Momente. Ich stimme Ihnen aber zu. Was ihr nicht gelungen ist, ist ein klares Konzept zu entwickeln, wie sie die Wirtschaft weiter nach vorne bringen kann, wie sie das ganz schwierige Thema der Einwanderung in den Griff bekommen will. Aber ich finde, da müssen wir auch fair bleiben. Es ist eine Fernsehdebatte, die auf Effekte setzt. Die hatten 2-3 Minuten Zeit, maximal ihre Gedanken sozusagen auszubreiten, ihre Konzepte darzulegen. Da ist auch nicht so viel Platz. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass es gegenüber Donald Trump ist, der ja gar kein Interesse hat an einer eigentlichen Debatte, die ja bedeutet, dass man Argumente austauscht und um das bessere Argument streitet, glaube ich, hat sie wirklich das Bestmögliche aus diesem Fernsehformat für sich rausgeholt.
Also was ich auch sehe und was Harris auch sehr geschickt macht, glaube ich, ist tatsächlich ein Strategiewechsel auf der Seite der Demokraten, wo vor 4 Jahren bei Biden, Harris, vor allem von Klimawandel die Rede war, von Identitätspolitik, sind es Themen, die man versucht, möglichst beiseite zu lassen, weil das Themen sind, die extrem polarisieren. Und das Angebot, das Harris eigentlich den Wählerinnen und Wählern macht, vor allem den Moderaten, ist zu sagen, wir können dieses Kapitel Trump und Trumpismus schließen, ein für alle Mal, wenn ihr mich wählt. Also sie versucht, möglichst unradikal eigentlich zu erscheinen und sich auf Themen zu konzentrieren, die vor allem die ökonomischen Probleme der Wählerinnen und Wähler angehen.
Donald Trump hat diesen Strategiewechsel der Demokraten offenbar noch nicht mitbekommen, denn er bezeichnet ja auch, glaube ich, gestern in der Sendung wiederholt Kamala Harris als Marxistin. Ist das so eine Verzweiflungstat, politische Notwehr, was... Und verfängt das vor allen Dingen in den USA?
You know, es ist nicht neu, dass Donald Trump abwertende Kosename und Begriffe für seine, so ist Comrade Kamala, es ist Crazy Kamala. Und eine Frau als Crazy zu benennen, ist auch nicht neu in die Geschichte der Welt. Klar, er muss etwas, irgendwelche Label, irgendwelche Benennung. So, she's crazy Kamala, she's communist Kamala, she's Marxist Kamala. Und ich habe das Gefühl, wo sind wir jetzt? Und ich finde, das ist auch dünnes Eis für ihn. Weil, vergessen wir nicht, wir haben auch gedacht, die letzte Mal, also die letzte Wahl, sein erster Wahl, zwischen das und jetzt ist 6. Januar. Das ist auch, es gibt, er hat viel, viel mehr... Baggage, viel mehr Last eine Geschichte dahinter. Nicht nur seine Straftaten, aber auch 6. Januar. Das war in den Raum auch. Und ich glaube, das ist auch eine Angst natürlich. Sie ist moderat, weil wir denken, ich denke, ich habe immer ein bisschen Angst, egal wer gewinnt im November, was passiert am Tag danach. Egal wer gewinnt. Es ist, ich glaube, sie probiert das sehr, sehr moderat zu machen, dass ein Weg zu sagen, okay, wir sind alle AmerikanerInnen, wir halten zusammen und machen diese Kapitel zu und gehen vorwärts zusammen, inklusive Opportunity Economy. Die sind alle eine ich finde, eine Strategie, einfach Amerika zusammenzuhalten.
Es kommt ja auf ganz wenige Menschen an, wer ins Weiße Haus einzieht. Wir müssen uns das immer wieder von Neuem klar machen. Da geht es ja nicht um Zweitstimmen, sondern dann klar dann die Sitzverteilung sieht, Parlament oder wer dann die absolute Mehrheit hat. Es geht um ein paar hunderttausend Stimmen in den sogenannten Swing States. Matthew Konitschnik, was ist für diese Menschen, diese sogenannten Wechselwähler, eigentlich wichtig? Ist das auch die Performance in einer solchen Fernsehsendung, die ja auch eine Show ist? Oder achten gerade diese Wähler besonders auf inhaltliche Fragen? Was bringt das für mich, die Wirtschaftspolitik, die Einwanderungspolitik von ihm oder von ihr?
Ich glaube beides. Ich glaube, für viele ist es eine so Gefühlsentscheidung. Ich würde meinen, es sind weniger als ein paar hunderttausend. Also das letzte Mal hat Biden mit, glaube ich, 50.000, 60.000 Stimmen in Pennsylvania gewonnen. Äußerst knapp. Bei Hillary Clinton damals war es ähnlich. Also es ist ja nicht eine Bundeswahl, sondern 50 Wahlen in den Bundesstaaten eigentlich. So müsste man das sehen. Und so wird der Wahlkampf ja auch geführt. Und wie Sie gesagt haben, die meisten Menschen wissen schon, was sie vom Trump halten, aber auch die Menschen, die ihn nicht mögen, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, es ist ja nicht so, dass alle Trump-Wähler rabiate Trump-Anhänger sind, also, aber viele meinen, ja, er ist der bessere Manager oder der wird ein besserer Wirtschaftsführer sein oder wie auch immer. Aber die mögen ihn vielleicht als Person nicht oder vielleicht aus kulturellen Gründen. Tatsache ist, dass seine Umfragewerte erstaunlich stabil sind. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, dass diese Debatte gestern so eine große Rolle für ihn spielen wird. Ja, also das war eine vertane Chance, aber das wird seine Chancen auf eine Wiederkehr ins Weiße Haus, glaube ich, nicht kippen.
Die menschlichen Qualitäten von Donald Trump haben ja gestern auch eine Rolle gespielt, ja nicht nur in der öffentlichen Diskussion in den USA, seine vielen Prozesse. Kamala Harris hat das ja auch gestern tatsächlich aufgegriffen und hat über den Umgang von Donald Trump mit seinen früheren Mitarbeitern im Weißen Haus gesprochen, zu seiner Amtszeit, zu seiner ersten Amtszeit. Das wollen wir uns mal kurz ansehen.
Wenn Sie wissen wollen, was dieser ehemalige Präsident wirklich für ein Mensch ist, dann fragen Sie die Leute, die mit ihm gearbeitet haben. Sein ehemaliger Verteidigungsminister sagt, dieses Land wird es nicht überleben, wenn Donald Trump noch mal an die Regierung kommt.
Vielen Dank, wenn ich sowas höre. Ich bin doch ein ganz anderer Mensch. Ich habe die meisten dieser Leute gefeuert. Die haben einfach schlechte Arbeit geleistet. Ich habe die alle gefeuert.
Ja.
Das war natürlich sein Sprichwort in seiner Show, The Apprentice. Am Ende immer einer war rausgeschmissen, er hat immer gesagt, you're fired. Mhm. Und so, das ist auch so ein kleiner Trope, ein kleiner Hallo zu seinen Hardcore-Fernsehfans. Klar, er sagt natürlich, ja, ich habe die gefeuert und die haben alle Bücher geschrieben, weil die brauchen Geld. Ich finde, ich habe viele von diesen Büchern gelesen. Ich glaube, die haben einfach einen Blick gegeben in das absolute Chaos von diesen ersten paar Jahren im Weißen Haus.
Und das war ein Satz, den er geübt hat, glaube ich. Also darauf war er schon vorbereitet. Also ja. Einer der wenigen Male, glaube ich, wo er so einen Angriff parieren konnte. Also
bei uns gelten ja persönliche Angriffe in das Pol in solchen Duellen oder in Wahlkämpfen eher als unfein und schädlich. Jetzt ist ja Kamala Harris persönlich geworden, doch ziemlich heftig. Was war möglicherweise Ihr Motiv, gerade das anzusprechen?
Ja, also sie war, ich glaube, das hat Donald Trump so noch nie erlebt, also ganz bestimmt nicht in der Debatte mit Joe Biden und 2016 mit Hillary Clinton, da war die Situation eine andere und zwischendurch bei den ganzen Primaries, wo er sich mit anderen Republikanern sozusagen streiten musste, waren natürlich alle deutlich zurückgenommener. Kamala Harris ist eine Staatsanwältin, die ist Prosecutor, die weiß, wie man einen Gegner angeht und sie hatte da überhaupt keine Scheu und genau aus dem Grund, um ihn aus dem Konzept zu bringen. Wir haben das ja jetzt schon mehrfach angesprochen. Er hätte so viele Möglichkeiten gehabt, sie wirklich gegen die Wand zu drücken. Zum Beispiel beim Thema Migration, zum Beispiel natürlich auch bei dem großen Thema Inflation und Wirtschaft. Da ist es ihr ganz geschickt gelungen, ihn immer wieder zu provozieren und ihn sozusagen in die Falle zu locken. Mein Lieblingsbeispiel gestern war, neben dem Händeschütteln, was ich auch wirklich ganz stark fand von ihrer Strategie, als sie in einem Segment, wo es eigentlich um ein Thema ging, was sehr heikel für sie ist, um Migration, anfing, über die Anzahl der Besucher bei seinen Rallyes zu sprechen. Thema, worauf er ganz allergisch reagiert. Er behauptet immer, sind Hunderttausende da und niemand würde so viele Menschen zu Veranstaltungen bringen wie er. Und dann sagt sie zu ihm, ja, ich lade Sie ein, besuchen Sie doch mal so eine Veranstaltung. Dann sehen Sie, wie wenig Menschen da sind und wie schnell die Menschen dann auch wieder gehen, weil sie gelangweilt sind. Es ist ihr immer wieder gelungen, durch solche Aktionen ihn aus dem Konzept zu bringen. Und es war einfach unglaublich effektiv. Und in dieser Form auch haben wir das, glaube ich, alle so, zumindest was Donald Trump anbelangt, noch nie gesehen.
Also als Vorbildung Staatsanwältin zu sein, scheint ja für politische Karrieren in den USA gar nicht mal so schlecht.
Nee, das ist gut. Aber sie muss vorsichtig sein. Weil manchmal, ich denke, alle diese Tage, wenn wir alle sprechen, es gibt diese 200.000 Wechselvoters oder so Leute, die sind noch nicht entschieden. Und ich denke immer wieder, noch nicht entschieden? Wirklich? I mean, wie kann das sein? Und ich glaube, der Elefant im Raum, sie ist eine Frau und sie ist schwarz. Und das bedeutet, sie kann aggressiv sein, aber nicht zu aggressiv. Sie muss stark sein, aber nicht zu stark. Sie muss diese ganz, ganz schwierige Zahl gehen, wo sie nicht kippt. So, okay, sie muss stark sein und als gute Führerin drüber kommen, aber nicht offensiv und keine Angst geben. Und sie, für alle. Für Männer, sie kann nicht die Männer zu stark sein, sie kann auch nicht als schwarze Frau die weiße Leute keine Angst geben. Es ist, wir vergessen immer in Deutschland, ja, ihr habt, wie viele Jahre war Frau Merkel hier? 900 Jahre eine Kanzlerin gehabt und wir haben das noch nicht geschafft in Amerika.
Jetzt ist es ja so, dass bei diesen ganzen Auseinandersetzungen ja, auch die, bei wir blieben ja dieses High-Noon-Feeling, auch so ein bisschen in Deutschland. Ja, oft dann eben Außenpolitik in den USA etwas unter die Räder gerät. Da kann man gestern sagen, man hat zwar über die Ukraine gesprochen, über Israel und Gaza. Letzteres ist in den USA ziemlich umstritten und auch hat eine hohe Aufmerksamkeit. Dass das unter ferner Liefen ist, dass es immer ein sekundäres Thema bleiben wird in den Vereinigten Staaten?
Ja, das hat Tradition. Also wenn man sich auch die State of the Union anschaut, also die Rede zur Lage der Nation, der Präsidenten alle Jahre, dann ist die Außenpolitik immer am Schluss. Die eigentlichen Themen sind innenpolitisch. Ist natürlich ein großes Land, es geht um viel. Man ist auch kriegsmüde nach wie vor. Und man versucht das zu vermeiden. Ich fand das fast schon präsenter als sonst, ehrlich gesagt, in der Debatte, weil man doch relativ lange über Israel und Gaza gesprochen hat, weil es eben so ein wichtiges Thema ist, weil auch gerade ganz viele Leute auf den College-Campuses das für ein wichtiges Thema halten. Also auch deswegen war Taylor Swift, glaube ich, wichtig, um junge Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. Ukraine und Russland, das ist so ein bisschen Durchhaltestrategie, habe ich den Eindruck. Also das mobilisiert die wenigsten Wählerinnen.
Er hat ja angekündigt, wenn er Präsident ist, dann wird er sich Wladimir Zelensky und Wladimir Putin kaufen, sozusagen am Schlawittich packen und sagt, Jungs, jetzt machen wir aber hier Frieden. Und zwar ganz, ganz schnell. Solche Narrative verfangen die da auch? Also gerade in einem Land, wo Krieg nicht mehr so im Kurs steht?
Ich glaube schon in seiner eigenen Anhängerschaft, weil sie sehen diese Militärhilfe für die Ukraine zum Beispiel ziemlich kritisch. Er hat die Zahl gestern genannt, 200 Milliarden. Also das war für mich eine neue Zahl. Ich glaube nicht, dass die Hilfen so hoch sind. Aber das ist ein Thema am rechten Rand, wo viele sagen, ja, warum helfen wir den Ukrainern, wo es so viele Menschen bei uns gibt, die zu wenig haben, etc. Und er hat sich geweigert, also der ist mehrfach gefragt worden, ob er möchte, dass die Ukraine hier als Sieger hervorgeht gegen Russland, und hat sich geweigert, diese Frage zu stellen. Und das spricht natürlich Bände. Ich glaube, er hat ja eher bei der Israel-Gaza-Frage einen ziemlich wirren Eindruck gemacht, weil er hat versucht, Harris als Israel-Hasserin darzustellen, was ein bisschen absurd ist. Also die ist natürlich also keine Scharfmacherin, was das Thema anbelangt. Und dann gleichzeitig hat er gesagt, ja, und sie hasst die Araber auch. Ja? Also das ist, glaube ich, für die meisten Zuseher oder für Leute, für die dieses Thema wichtig ist, ein bisschen schwierig, sich vom Trump leiten zu lassen, weil das ist ja unglaubwürdig. Und ich glaube, das war gestern auch ein Problem für ihn, dass alles so überzogen war. Die ist Marxistin, die hasst Israel, die hasst die Araber, und das war alles ein bisschen zu wirr, glaube ich.
Ines Pohle, wird das Thema Israel-Gaza für Kamala Harris vielleicht noch ein Problem? Wir können uns ja noch an die zum Teil gewalttätigen Auseinandersetzungen an amerikanischen Elite-Universitäten erinnern. Das ist ja eigentlich Kamala Harris-Land sozusagen, wo sie sicherlich auch viele Anhänger hat. Ist sie da mit ihrer Strategie, da auch zu lavieren, etwas schärfer Israel zu kritisieren als Joe Biden? Das macht sich mehr für die Belange der Palästinenser, die humanitären Belange im Gazastreifen einzusetzen. Ist sie da richtig? Ist das ein sehr schmaler Grat, den sie da begeht?
Es ist ein ganz heikles Feld für Kamala Harris, wie, glaube ich, für ganz viele Top-Spitzenpolitiker in der westlichen Welt. Wir sehen das ja auch in Deutschland, da den richtigen Weg zu finden. Sie spricht sich ganz klar aus für eine Zwei-Staaten-Lösung, was natürlich Donald Trump nicht tut. Das kommt gut an in der Arab-American Community. Sie kritisiert Israel für viele, die sehr pro-Israel sind, zu stark, für viele, die eher auf der Seite der Palästinenser stehen, zu wenig. Ich habe eine Geschichte gemacht in Dearborn, das ist die Stadt mit der höchsten Arab-American, also arabischstämmige Amerikaner Dichte, die ist ganz wichtig, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, diese Swing States, diese entscheidenden kleinen Pockets sozusagen in dem Wahlteppich. Auch da kommt es runter auf 10.000, 20.000 Wählerinnen unter Umständen, die dann im Großen und Ganzen die Wahl entscheiden können. Also insofern muss sie da schon liefern. Die haben mir erzählt, ich war da vor 2 Wochen, es ist schon schön und gut, dass Kamala Harris uns jetzt zuhört. Sie haben tatsächlich auch viele Wahlhelfer da jetzt vor Ort in diesen Städten und Regionen, die so wichtig sind. Aber die haben mir eben auch erzählt oder uns, es reicht uns aber nicht, dass sie sagen und uns versprechen, wir setzen uns für eine Zwei-Staaten-Lösung ein, wenn weiterhin Geld und Munition an Israel gegeben wird. Ich zitiere jetzt hier mal einen Satz, der mir da gesagt wurde, wir kriegen die Versprechen, aber Israel kriegt die Waffen. Also das kann tatsächlich wahlentscheidend sein, aber sie macht da Boden gut, weil sie sehr intensive Gespräche führt vor Ort und sich schon absetzt von Joe Biden. Aber sie darf natürlich auf der anderen Seite auch die Pro-Israel-Anhängerschaft oder demokratische Wählerschaft nicht vergrätzen. Also eine heikle Linie, die sie dazu gehen hat. Aber gestern hat sie, was so die ersten Reaktionen sozusagen nahelegen, hat sie sich da ganz, auch da in dem Feld, relativ gut geschlagen.
Das ist ja hier schon das Stichwort Sturm aufs Kapitol, 6. Januar 2021 gefallen. Was könnte ein Wahlausgang, sind ja auch beide Wahlausgänge, haben wir da jetzt kurz thematisiert, wenn Harris gewinnt, wenn Trump gewinnt, da wird ja immer von Bürgerkrieg geraunt. Ist das eine echte Gefahr? Also irgendein Ausgang wird es ja geben am 5. November.
Also das sehe ich persönlich nicht. Also das ist glaube ich, eine Fantasie aus Hollywood in letzter Zeit, dass es dazu kommen könnte. Auch aus dem einfachen Grund, dass Trumps Anhängerschaft nicht mehr so radikal ist, wie sie damals war. Die haben gesehen, was den Menschen am 6. Januar passiert ist, also die randaliert haben, die das Kapitol gestürmt haben. Viele von denen sitzen jetzt im Gefängnis und ich glaube, dass die jetzigen Trump-Scharfmacher wollen nicht ein ähnliches Schicksal erleiden. Also es würde mich schon sehr, sehr wundern. Und die stehen ja nicht mit Schaum vor dem Mund, also wenn er verliert. Also es hat sich ja auch ein bisschen abgeschwächt. Also diese Euphorie für ihn, das sieht man bei seinen Wahlkampfauftritten. Vielleicht sieht das ja Frau Pohl anders, aber soweit ich das verfolgen konnte in den letzten Monaten, ist mir wiederholt aufgefallen, dass er weniger Besucher hat, dass die Arenas, wo er auftritt, die müssen halt den Vorhang ja öfters ein bisschen enger an ihn ranführen. Und deswegen reagiert er so allergisch drauf, wenn jemand die Größe seines Publikums in Frage stellt. Weil das war für ihn immer sehr wichtig, dass er sich damit brüsten kann, dass er die meisten Anhänger hat auf seinen Shows.
Sie können ganz kurz darauf reagieren. Wir sind aber gleich am Ende der Sendung. Vielleicht mit einer kurzen Entgegnung.
Stimmt, es sind weniger Anhänger, aber wir dürfen nie vergessen, dass es in diesem Land mehr Waffen als Menschen gibt. Und Donald Trump wird ja nicht müde zu wiederholen, wenn er verliert, dann nur aus dem Grund, weil die Wahlen unfair sind. Er hat verschiedene Richter am Start, die in seine Richtung entscheiden könnten, wenn es knapp auf knapp kommt. Er hat auch Wahlhelfer am Start, wo man nicht richtig weiß, wie die dann in diesen Wahlhallen sich verhalten. Also ich wäre da nicht so entspannt. Es müssen ja auch nicht Zehntausende sein, die aufs Kapitol stürmen. Es reicht ja schon, wenn in einzelnen Städten, in einzelnen Regionen ein paar hundert Menschen zur Waffe greifen und Donald Trump verteidigen, weil sie der Annahme sind, dass er der rechtmäßige Gewinner sei.
Wird es friedlich bleiben?
Ich hoffe. Ich glaube, die meisten Menschen möchten das haben. Ich habe auch, wie Ines auch, das Angst, es gibt zu viele Waffen in Amerika. Es gibt, wir wissen, es braucht nur ein paar Durchgedrehte, die ein bisschen zu lang auf TikTok oder X oder auch waren. Und ich bleibe optimistisch. Ich warte auf Beyoncés Unterstützung für Kamala Harris und vielleicht das hilft auch.
Was meinen Sie, Herr Fuhrmann?
Das ist, ja, ich hoffe auch. Aber es mag sein, dass sich da ein bisschen der Enthusiasmus abgeschwächt hat. Aber Sie haben auch vorhin gesagt, die Unterstützung ist sehr gleichbleibend über die Zeit. Und für Trump selbst hängt natürlich noch viel mehr an dieser Wahl als an der letzten, weil die ganzen Strafverfahren noch laufen, die ihn dann später einholen könnten. Also da ist schon Druck im Kessel.
Aber dieses Mal wird man ja auch darauf vorbereitet sein, also die Polizei und die Behörden. Und das war das letzte Mal das Problem, dass die völlig am falschen Fuß erwischt worden sind.
Das heißt also, dass Trump ja eigentlich vielleicht auch kein Interesse daran haben kann, dass das dann, also zumindest seine Anhänger, oder ist da die Bereitschaft größer, zu sagen, also wenn wir es jetzt mit dem Wahlzettel nicht schaffen, dann nehmen wir die Knarre in die Hand.
Er benutzt das Wort Blutbad. Einfach, wie er spricht jetzt, wie er,
ja,
er
gibt einen Teppich. In einem anderen Zusammenhang, darunter. Also das hat man ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, aber ja, es ist alles zweideutig, was er sagt, das stimmt schon.
Ja. Gut, dann werden wir das auf jeden Fall noch weiter ganz genau beobachten.
Wir hoffen einfach über eine friedvolle nächste Woche. Es gibt 4 Wochen jetzt. Die letzte 4 Wochen war nur 4 Wochen seit
55 Tage, glaube
ich. Ja, und wir haben ein bisschen Zeit. Wir hoffen, dass es friedvoll
ist. 5. November ist der Tag der Entscheidung. Bis dahin werden wir das auch bei Phoenix noch häufiger versuchen, für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer in den Blick zu nehmen. Ich bedanke mich bei Ines Pohl. Zugeschaltet aus Washington bei Gail Tufts, bei Boris Fuhrmann und bei Matthew Kanitschnik. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde Ampelhaushalt, Prinzip Hoffnung, Fragezeichen. Bei Phoenix der Tag, moderiert von Tobias Ufer, aktuell die Generaldebatte im Bundestag. Und da ging es ja auch um ein Duell zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz. Lohnt sich also, bei uns zu bleiben.